Meine Damen und Herren, es war eine große Pause. Wir müssen sehen, wie wir da anknüpfen können. Heute noch mal Thomas von Aquin, während es beim nächsten Mal dann mit Josef Pieper weitergeht. Und zwar noch mal, also dieser Kernthema der Freundschaft ist ja so, dass für die Griechen die Freundschaft die höchste Form von Liebe war, auch wegen ihrer Wechselseitigkeit gegenüber der also leidenschaftlichen Liebe. Und es ist nun eine besondere Leistung und Ertrag, dass Thomas sich so von Anfängen an schon auch im Sentenzenkommentar bis dorthin eben durchgedacht hat, dass er sagt, die Gottesliebe ist eine Liebe der Freundschaft. Und das ist ganz neu, weil es das für die Griechen natürlich nicht gab. Also es gibt schon Ungleichheiten in der Freundschaft, auch bei Aristoteles, zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel, die sind nicht gleichrangig, oder zwischen Meistern und Schülern, aber zum Beispiel zwischen Freien und Sklaven gibt es keine Freundschaft und nicht zwischen Göttern und Menschen, weil sie zu unterschiedlich und zu verschieden sind. Da ist das nicht möglich. Und das ist jetzt ein Gedanke, den von Aristoteles her Thomas aufnimmt. In der zweiten Teil des zweiten Teils der theologischen Summe, da behandelt er eben die Caritas, die Liebe. Und dann heißt ein Artikel ausdrücklich, ist die Gottesliebe Freundschaft. Und die sind ja immer so aufgebaut, diese Fragen bei Thomas, dass es immer damit losgeht, dass erst die Gegenstimmen genannt werden. Und dann kommt nach den Gegenstimmen eine Antwort für, die erstmal ein Autoritätsargument ist. Das ist das schwächste Argument für Thomas, das Autoritätsargument. Gegenüber manchen Vorstellungen von den Leuten, die dachten, im Mittelalter würden die Leute einfach auf Autoritäten setzen. Das ist nicht wahr, das ist die schwächste Form. Also das macht er dann einmal und dann kommt seine eigentliche Begründung, Respondio, mit dem Beweis. Und dann geht er nochmal die vorherigen Objektionen, die Einwände durch und widerlegt sie. Und da geht also jetzt dieser Artikel über die Gottesliebe so los, dass er sagt, eben, es sieht erstmal so aus, als wäre das nicht so. Nichts ist der Freundschaft so eigen wie das Zusammenleben mit dem Freunde. Das sagt Aristoteles, also der Umgang miteinander, das ist das Entscheidende. Wir werden nachher noch sprechen, welche fünf Punkte er von Aristoteles her ansetzt für die Freundschaft, aber der entscheidende Punkt, das erste ist das Zusammenleben und das Miteinander, der lebendige Umgang miteinander. Das ist das erste. Sagt er, die Gottesliebe aber ist die Liebe des Menschen zu Gott und zu den Engeln, die mit den Menschen keinen Umgang pflegen. So steht es im Deuteronomium. Nicht? Also da gibt es gerade kein gegenseitiges Miteinander umgehen, also kann die Gottesliebe nicht Freundschaft sein. Das ist also, so fängt das an, videto quod non, es scheint, dass also die Freundschaft, die Liebe keine Freundschaft sein kann. Erster Punkt, also es ist kein gemeinsames Leben miteinander. Dann zweiter Punkt, es gibt keine Freundschaft ohne Gegenliebe, Gottesliebe aber gibt es auch den Feinden gegenüber. Liebet eure Feinde, also kann die Gottesliebe nicht Freundschaft sein. Sie sehen also hier gleich, dass Caritas, Gottesliebe, für Thomas nicht einfach die Liebe zu Gott ist, sondern auch die Liebe in Gott zu den anderen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Viele denken immer so, also es gibt also nur die Liebe zu Gott und das andere gehört da nicht hinein. Nein, das werden wir sehen. Das ist auch ein Punkt, den er extra klären muss. Wie kann das gehen? Das ist also das Zweite. Dann das Dritte. Nach dem Philosophen gibt es drei Arten von Freundschaft. Die lustvolle, die nützliche und die edle. Also erstmal einfach auf die Lust und aufs Vergnügen abgestellt. Das Zweite, dass man gegenseitigen Nutzen hat, so nennen sich die Parteifreunde Freunde, nicht? Nach der Steigerung, also das ist je nachdem, lassen wir es. Also wie dem auch sei. Also das ist also das Zweite. Und das Dritte ist die edle Freundschaft, die nur zwischen Guten und Tugendhaften möglich ist. Das wird dort immer gesagt, weil man da zuverlässig sein muss und so. Und jetzt sagt er so, die Gottesliebe aber ist keine nützliche und auch keine lustvolle Freundschaft, denn Hieronymus schreibt im Brief an Paulinus, der in der Einleitung zu seiner Schriftübersetzung steht, das ist die wahre, Christus verbundene Freundschaft, die nicht durch Nützlichkeit des Familienlebens, nicht durch bloße Nähe der Körper, nicht durch trügerische und schmeichelnde Liebkosung, sondern durch die Furcht Gottes und das Studium der Heiligen Schriften gestiftet wird. Das ist also der herbe Hieronymus. Ebenso ist sie auch nicht edle Freundschaft, denn in der Gottesliebe lieben wir auch die Sünder. Edle Freundschaft aber gibt es nur zu den tugendhaften Menschen. Macht eine eigene These, dass man auch also die Sünder zu lieben hat. Das klingt uns so harmlos mit Sünde, nicht? Bei Sünde denkt man bloß noch an, was weiß ich, zu viel Sahne auf dem Kuchen oder so ähnlich. Sondern sie müssten hier schon einsetzen, sowas wie die Henker von Auschwitz. Nicht? Und dann sagt er, ich habe eben auch den wirklichen Sünder zu lieben, nicht weil er Sünder ist, sondern weil er von Gott geschaffen ist, weil er durch Jesus Christus erlöst ist und weil er berufen ist zur ewigen Gottesschau. Das wäre also die Gemeinschaft, die dann da wäre. Aber sagt er, das kann ja dann keine edle Freundschaft sein. Das sind also die drei Einwände, mit denen diese Quaestio losgeht. Und dann kommt das Gegenargument aus dem Johannesevangelium, wo es dort heißt, nicht mehr nenne ich euch Knechte, sondern meine Freunde. Und das wurde ihnen gesagt, aufgrund ihrer Gottesliebe, fügt ihr an. Also ist die Gottesliebe Freundschaft. Und jetzt kommt seine Begründung, wo er das ausführt. Nicht jede Liebe hat die Bewandtnis von Freundschaft, sondern nur jene Liebe, die mit Wohlwollen gepaart ist. Das heißt, wenn wir jemanden so lieben, dass wir ihm Gutes wollen. Das ist das, was dorthin gehört, eben Wohlwollen, Gutes wollen. Das ist schon ein wichtiger Punkt, weil eben, das ist ja der Punkt, über den wir nachher auch noch reden müssen und was wir auch schon angesprochen hatten vorher, dass an sich von Plato bis Pieper, wie gesagt, dieser Gedanke da ist, dass die ganze Dynamik des Geschöpfs Hunger und Durst sind. Also der Eros. Das Wort Amor ist im Lateinischen für beides da, denn es gibt natürlich keinen Eros Benevolentiae, aber es gibt ein Amor Benevolentiae. Man muss also gucken, wenn im Lateinischen Amor steht, ist damit der Eros gemeint oder ist das ein Wort für alle Arten von Liebe? Das kann man nur aus dem Zusammenhang entnehmen, wie das jeweils ist. Im Griechischen ist das deutlicher unterschieden. Also Eros, diese Strebeliebe, Need Love, sagt dann C.S. Lewis, also die bedürftige Liebe. Ist das. Und dann gibt es also die Philia, die Freundschaftsliebe als die höchste. Und dann gibt es eben nochmal die Agape, die, ja, da fehlt uns im Deutschen ein Wort. Denn wenn man sagt Güte, dann klingt das so ein bisschen so herablassend oder so ähnlich. Uns fehlt da das Wort. Das Gutsein ist ein künstliches Wort, das verwenden wir so in der Sprache nicht. Wir haben da also kein richtiges Wort dafür. Müssten wir gucken. Wir haben im Deutschen eigentlich nur das Wort Liebe, was für alles gilt. Und die anderen können das ein bisschen auseinandernehmen. Beides hat was für und gegen sich. Wenn wir aber dem geliebten Wesen nichts Gutes wollen, sondern gerade ihr Gut für uns haben wollen, wie man etwa sagt, dass wir den Wein lieben oder Pferde oder etwas dergleichen, so ist das nicht die Liebe der Freundschaft, sondern irgendeines Begehrens. Also ihr macht da deutlich einen Unterschied, nicht? Also Eros ist die Liebe, wie man, also sagt er da eben, Pferde liebt. Meister Eckhart sagt, wir sollen Gott nicht wie eine Kuh lieben, wegen der Milch und des Käses. Nicht? Das spricht der extra an, sondern wir sollen ihm auch wohlwollen. Das ist schon ein Argument, meine ich, gegen. Also Pieper, wenn er sagt, im Menschen sitzt nur der Hunger und Durst drin. Nein, wir sollen auch Gott wohlwollen. Das heißt, wir sollen ihm gönnen, nicht? Dass er Gott ist. Gönnen gehört zu Gunst. Gunst ist ein deutsches Wort für Gnade. Wo das hingehört, das dort auftaucht. Wenn Sie, man merkt es da nicht so deutlich, wenn Sie unser altes Wort für Gnade nehmen, Huld, dann haben wir es auch im Deutschen. Gott erweist uns seine Huld und wir huldigen ihm. Also wird noch dasselbe Wort gebraucht, wie es ohne Bruch ist im Hebräischen, im Griechischen, im Lateinischen, dass Gott segnet uns und wir segnen Gott. Nicht? Der Geist Benedicat vos Deus, es segne euch Gott, vom Sion her, und wir sagen Benedicamus Domino, wir segnen Gott. Wir sagen das im Deutschen nicht, im Deutschen sagen wir, wir preisen ihn, nicht? Aber im Lateinischen ist es so, im Hebräischen ist es so und im Griechischen ist es so, mit Eulogein, dass das sowohl für den Gunsterweis, den Gnadenerweis Gottes uns gegenüber gilt, wie unserer Antwort Gott gegenüber. Und das gibt schon zu denken. Natürlich sind wir deswegen nicht, wie so die Leute heute sagen, auf gleicher Augenhöhe mit Gott. Wie soll das Geschöpf auf gleicher Augenhöhe mit Gott stehen? Nicht? Aber und das sind wir deswegen nicht, weil wir von ihm das Geschenk bekommen, dass wir ihm huldigen können. Aber dann gilt dieses Wort wirklich in dieser Gemeinsamkeit. Und darüber lohnt sich schon mal zu meditieren. Dass das also auf wirklich in diesem Rang hier eine gewisse Gleichheit da ist, von woher dann eben Thomas sagen kann, es gibt also eine Freundschaft zwischen. Also er sagt, es ist lächerlich zu sagen, man habe Freundschaft mit dem Wein oder mit einem Pferd, nicht? Das gibt es nicht, obwohl dieses griechische Phileo das schon mit einschließt, nicht? Zum Beispiel die Habsucht, die heißt Argyrophilia oder so, nicht? Also die Liebe zum Silber. Philargyria, so die Griechen drehen das ja um. Wir sagen Pferdeliebe und tun also das Verbale an die zweite Stelle. Während die Griechen machen es umgekehrt. Der Pferdefreund heißt Philhippos. Hippos ist das Pferd und Phil davor. Also wir sagen Pferdeliebhaber und die sagen Liebpferde oder Liebpferd oder so ähnlich. Nicht? Also man muss also aufpassen, wenn die das rumdrehen. Und da taucht Phileo auf. Auch im Sinn von eben, deswegen kommt er wahrscheinlich auf die Idee, wie bei den Pferden und beim Wein. Nicht? Dass das dort auftaucht, sagt, das ist keine Freundschaft, sondern es geht um ein gegenseitiges sich Liebhaben. Das gehört hin. Der Freund ist dem Freunde Freund, so heißt seine Formel. Das ist ein Beziehungsbegriff. Und ein solches gegenseitiges Wohlwollen ist immer gegründet, das ist jetzt der entscheidende Punkt, auf irgendeiner Gemeinsamkeit. Das ist das, was Aristoteles einführt. Er sagt, ich brauche für die Freundesgemeinschaft ein gemeinsames Gut, das dort gegeben ist. Und das kann Verschiedenes sein. Gemeinsame Vorlieben, gemeinsames Schicksal, das man durchmacht. Spricht also an Leute, die da zusammen in der Truppe sind oder die auf dem Schiff fahren und die Arbeit zusammen machen. Also das ist, jedenfalls brauche ich eine Gemeinsamkeit. Da gibt es ein griechisches Sprichwort, Freundesgut, gemeinsam gut. Und das zitiert Aristoteles dann immer. Also es entfällt der Gemeinsamkeit, die hier gegeben ist. Und da es nun wirklich eine Gemeinsamkeit des Menschen mit Gott gibt, insofern er seine Seligkeit uns mitteilt, muss in dieser Lebensmitteilung eine Freundschaft gründen. Wir bekommen von Gott das Sein und das Leben und das geistige Leben. Das sind ja diese drei Stufen. Also erstmal das Sein überhaupt, dass wir da sind. Zweitens, dass wir Lebewesen sind. Das haben wir schon öfter, den Satz hatte ich schon öfter zitiert, dass für Lebewesen Leben sein heißt und sein Leben. Denn Sein heißt eben nicht einfach vorhanden sein, sondern für Lebewesen heißt es Leben. Und jetzt sind wir Geistwesen, Freiheitswesen würde ich noch lieber sagen. Und da steht die Forderung, dass wir eben anständig sein sollen. Freiheit heißt unter einem sittlichen Gesetz stehen, sagt Kant. Unter dem Imperativ. Sodass also der Mensch überhaupt nicht frei ist, wenn er nicht unter dem sittlichen Gesetz steht. Das muss man Zeitgenossen erst einzeln erklären, weil die meinen, Freiheit heißt erstmal, ich kann machen, was ich will, und dann kommt auf einmal aus heiterem Himmel irgendwo ein, du sollst, von wegen. Es gibt überhaupt keine Freiheit, wenn ich nicht soll. Dann gibt es das gar nicht, sondern es ist einfach nur eine Beliebigkeit, hinter der nur dann irgendwelche Triebhaftigkeiten stecken. Also Liebe, die in einer solchen Lebensmitteilung gründet, die ist Gottes Liebe. Und daher ist es offenbar, dass die Gottesliebe eine Art Freundschaft des Menschen mit Gott bedeutet. Im Gegenteil, da geht er gar nicht mehr weiter auf den Aristoteles ein, übernimmt ihn, zitiert ihn, aber deutet das dann auf seine Weise gleich schon um und nimmt das auf. Das Leben des Menschen ist ein doppeltes, sagt er jetzt in der Antwort auf die erste Frage, wo es hieß, wie ist das dort mit dem Zusammenleben? Er sagte, wir haben einerseits haben wir eine sinnenhafte Leibnatur und da gibt es keine Gemeinsamkeit mit Gott und den Engeln, aber dann haben wir auch ein geistiges Leben und in dem geistigen Leben können wir so sehr wohl einen Umgang haben mit Gott und den Engeln. Er sagte, also ist da der Umgang gegeben und dann zitiert er aus dem Philipperbrief, unser Wandel ist im Himmel. Da steht er ja, das war ja so die Überzeugung damals, bei Paulus steht das, also unser Wandel ist im Himmel, wir sind hier nicht zu Hause, das hat sich dann so ein bisschen verloren bei den Christen. Und heute hat man den Eindruck, die haben alle dem Nietzsche gegenüber kapituliert, er sagt, Brüder, bleibt der Erde treu, nicht? Jetzt kleben sie alle an der Erde und schreien dann schrecklich rum, wenn das hier zu Ende ist, nicht? Aber das, an sich ist das nicht so gedacht, sondern der Wandel gehört eigentlich woanders hin. Vor allen Dingen, weil das ja auch da viel länger dauert, nicht? Also deswegen ist es nicht so, dass je älter man wird, man desto weniger Zukunft vor sich hat. sondern früher sind die Leute halt mit 60 gestorben oder so, aber dann kam noch die Ewigkeit dazu. Heute werden sie 100, aber dann ist Schluss, nicht? Und das ist natürlich weniger. Also ist es, und von dort her haben die so eine Angst und müssen sehen, was sie alles im Leben unterbringen. Darum ist es nicht so anstrengend wie das Wochenende und die schönsten Wochen des Jahres, wie es heißt, der Urlaub, nicht? Kommen sie alle ganz erschöpft wieder zurück, weil sie alles mitkriegen mussten und müssen sich erst hinterher dann wieder erholen im Betrieb. Also und das kann es ja nicht sein. Nicht? Man müsste an sich da so rausblicken können. Aber dieser Umgang wird in der ewigen Heimat seine Vollendung finden, wenn dann man Gott dient und sein Antlitz schaut, dass das dorthin gehört. Und so sagt er dann auch zu der Frage mit den Sündern und so, sagt er, der Freundschaftsbezug ist immer ein doppelter. Im Kern beziehe ich mich auf den Freund, in einem zweiten Schritt beziehe ich mich auf die Freunde des Freundes, die dazu gehören. Und da die Menschen alle Freunde Gottes sind, mit anderen Worten, wenn man seinen Freund liebt, dann liebt man auch, teilt man auch dessen Schwächen. Und die Schwäche Gottes ist der Mensch, merkwürdigerweise. Man fragt sich schon, was er für einen Geschmack hat, nicht? Aber wir haben uns halt gern. Und das sollen wir dann eben auch mit übernehmen von dort her. Und er sagt, das sind die beiden Formen, einmal der Freund selber und das, worum der Freund sich kümmert. Damit ist das aufgenommen, dass das dort gegeben ist. Und so gilt natürlich dasselbe auch beim dritten Punkt. Unmittelbar liebt man den Tugendhaften, aber in der Hoffnung, dass er sich ändert, liebt man eben auch die Nicht-Tugendhaften. So lieben wir zum Beispiel uns selbst, nicht? In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal nett werden. Muss so gucken, nicht? Weil man ja mit sich selbst ist man ja am größten am Problem, nicht? Das ist ja das Problem. Deswegen sind wir zu den anderen so, weil wir mit uns unsere Probleme haben. Also, das ist das, was er so als Ganzes erstmal hinstellt. Deswegen die Liebe zu Gott, Freundschaftsliebe. Und ganz gegen seinen Meister Aristoteles. Und für die Freundschaft zählt er eben fünf Punkte auf, die dort dazu gehören. Das erste ist, dass man eben sich freut und will, dass man will, dass der Freund sei und lebe. Das ist die klassische Definition bis heute. Hannah Arendt hat das ja auf diesen knappen Begriff gebracht. Lieben heißt sagen, volo ut sis. Ich will, dass du seist. Bei Bibel würden Sie sehen, heißt das Gutheißung. Das Erste, ich will, dass der Mensch, dem ich Freund bin, den ich bejahe, dass er sei und dass er lebe. Das ist die fundamentale Bestimmung. Das ist ja für die ganze Tradition die fundamentale Bestimmung des Seins überhaupt. Das Wunder, dass man überhaupt ist, dieses Wunder des Das. Das rangiert noch vor dem Was und dem Wie. Das reine Das als solches. Und Sein heißt eben zunächst mal in erster Linie das Das-Sein und erst an zweiter Stelle das Was-Sein. Und das verschiebt sich nachher, das haben wir schon ein paar Mal berührt, ich darf nochmal erinnern, dass deswegen dann Hegel, weil der schon beim Sein nur noch an das Was denkt, sagen kann, das Sein schlägt ins Nichts um. Also in der Logik überlegt, wie fange ich an mit dem Denken, sagt, ich muss mit dem Allereinfachsten anfangen, mit dem, wo am wenigsten Voraussetzungen gemacht werden. Und dann sagt er, das ist das reine Sein, ohne dass ich denke an groß sein, klein sein, möglich sein, wirklich sein, einfach nur sein, ohne jede weitere Bestimmung. Und auch wenn da gar keine Bestimmung drin ist, reine Unbestimmtheit, dann schlägt es um ins Nichts. Und das gilt natürlich nicht. Feuerbach sagt dann, das ist ja Unfug. Denn gerade wenn man liebt, ist der Hauptunterschied der, ob der andere überhaupt ist oder nicht ist. Das gilt aber nur fürs Dassein. Und da merkt man, dass der Hegel nicht ans Das denkt, sondern nur an das Was. Und das geschieht schon eine Generation nach Thomas. Kann man bei den Kommentatoren von Thomas sehen, dass die aus dem Vorrang des Das schon ein Was gemacht haben. Und das in erster Stelle bedenken, das Was. Über das Was kann man dann nachdenken, unabhängig davon, ob etwas überhaupt ist oder nicht ist. Ich kann ja über einen Menschen nachdenken, auch wenn es keinen gibt, weil ich das reine Was bedenke. Das Was ist frei gegenüber dem Sein oder Nichtsein. Es ist nicht ganz frei, denn ein Was heißt, dass es sein kann, grundsätzlich. Was sich widerspricht, sodass es kein Was sein kann, das kann dann auch nicht wirklich da sein. Insofern hängt das schon enger zusammen, aber wenn man dann guckt, wie definiert dann Duns Scotus die Philosophie, der sagt, der Kern der Philosophie ist der Conceptus Entis, also nur der Begriff Seiend. Und was ist der Begriff Seiend für Duns Scotus? Der Begriff Seiend heißt, es kann sein. Also es ist nicht in sich widersprüchlich. Viereckiger Kreis gibt es nicht. Das kann es nicht geben. Aber alles, was ich mir ausdenken kann, jedes Was, ist prinzipiell möglich, wenn es sich nicht innerlich widerspricht. Und das ist für Scotus das, worum es in der Philosophie geht. Aber sehen Sie, was sich da geändert hat innerhalb von einem Jahrhundert. Thomas selbstverständlich sagt, nein, der Ausgangspunkt ist das Sein, und zwar die Wirklichkeit, das Esse Ipsum. Gott, die höchste Wirklichkeit, die reine Wirklichkeit, Actus Purus. Wir haben uns angewöhnt, Realität zu sagen für Wirklichkeit. Das ist nicht wahr. Realität heißt Sachhaltigkeit. Das ist genau dieses Was vom Scotus. Und das ist nicht nebensächlich. Ich weiß nicht, wie Ihnen das, vielleicht leuchtet es Ihnen ja ein. Ich weiß nicht, wie ich sonst noch umschreiben soll. Man könnte sagen, was ist das jetzt für eine Spinnerei, ob das oder was. Nein, da hängt wirklich alles dran. Ob ich sage, die Grundbestimmung der Welt heißt, dass etwas wirklich ist, dass es wirkend ist, dass es nicht bloß möglich ist, sondern in sich ist, steht und auf anderes wirken kann. Oder ob ich ein bloßes Was nehme, ob nun geträumt, fantasiert, rein denkmöglich oder so. Wenn ich das als die erste Wirklichkeit ansetze, Wirklichkeit darf ich dann eigentlich gar nicht sagen, nicht? Sondern eben Realität. Realität, Res, Sache, Sachhaltigkeit. Und das benutzt Kant, wenn er sagt, Gott ist die Omnitudo Realitatum. Das heißt, er ist die Wirklichkeit aller, die Summe aller Möglichkeiten, müsste man sagen. Das ist aber nicht die Summe aller Möglichkeiten, sondern er ist höchste Wirklichkeit. Also, das ist verschwunden, wie gesagt, schon nach Thomas und ist dann bis heute erst vollkommen weg. Und dann gibt es ja das Sein in dem Sinn gar nicht mehr und deswegen hat es dann auch keinen Wert. Sondern Sein heißt dann nur, etwas ist vorhanden oder nicht vorhanden. Und die ganze Fülle, dieses Zauber des Das, wo Goethe noch sagen kann, wie wahr, wie seiend, wie er sich die Krebse da anguckt am Lido, dass er das noch steigert, das ist eben weg. Und das, dann haben die Leute die Wertphilosophie erfunden. Und gesagt, es gibt eben die Werte, die schweben da so herum und gelten. Und heute hat es alle Welt mit den Werten. Aber was soll ich mit den Werten, wenn die nur gelten und nicht sind? Kann man sich schon wundern. Also, das Erste, ich wünsche ihm, dass er sei und lebt. Zweitens, ich wünsche ihm alles Gute. Ja, das ist das Zweite, was jetzt ja, ich bin ihm, also will ihm wohl, was Thomas sagt, wobei er sagt, dass alles Wollen, auch das rufe ich nochmal in Erinnerung, dass alles Wollen im Wohlwollen gründet. Er sagt, ich will, wenn ich etwas will, will ich immer etwas für jemand. Und sei es für mich selber, was auch nicht selbstverständlich ist. Also man denkt so naiv so daher, das Erste ist, ich will etwas. Das ist gar nicht wahr. Ich will das Etwas immer für jemand. Das heißt, es ist von vornherein interpersonal. Oder sagen wir mal personal. Ich bin ja mit mir identisch, aber eben nochmal im Verhältnis zu mir. Das sagt ja auch schon der Plato so, dasselbe ist für sich selbst dasselbe. Toto, hauto, toto. Dasselbe ist für sich selbst dasselbe. Es hat also immer was mit einem Verhältnis zu tun und das scheinbar simple Ich will etwas ist abgeleitet. Ich will erst etwas, wenn ich jemandem wohl will, für den ich dann was wollen kann. Auch das hätte Konsequenzen. Also rein logisch. Nicht, dass ich hier jetzt erbauliche Reden führe, sondern ich meine, das ist einfach der Sachverhalt. So, nur merkt man das sonst nicht so, das ist einem nicht so klar, das muss man mal irgendwo hören, dann wird das klar. Also das ist das Zweite, was hingehört. An der dritten Stelle dann, ich tue Gutes auf ihn selbst hin, also nicht bloß ich wünsche ihm das Gute, sondern ich tue es auf ihn hin, sagt er. Das ist das Zweite, also ich helfe ihm, wo das hingehört. Und drittens, vierte Stelle jetzt, ich lebe mit ihm also gern zusammen. der Umgang, das Zusammensein. Das hat er deswegen auch als erstes rausgegriffen in der Quaestio, von der ich eben gesprochen habe. Das ist übrigens die 23. Quaestio in der Sekunda Sekunde. Also Sekunda Sekunde, zweiter Teil des zweiten Teils und dann 23 und dann der erste Artikel. Und der erste Artikel heißt eben dann also, die, dass die Gottes Liebe Freundschaft ist. Das war das, womit ich da begonnen habe. Also man lebt gern zusammen und an der fünften Stelle kommt dann, er stimmt mit ihm überein in der Freude und im Kummer. Das ist die klassische Definition dann für Freundschaft in der Antike, idem velle et nolle, dasselbe wollen und nicht wollen. Und da wird vielleicht auch der deutlichste Unterschied zur leidenschaftlichen Liebe, denn bei der leidenschaftlichen Liebe ist ja so, da will A den B, den oder die B, nicht? Und B will den oder die A. Und da wollen sie nicht dasselbe. Deswegen kann dann eben der Richard von St. Victor sagen, die wahre Eins der Liebe ist erst von den Zweien ein Dritter, eines Herzens und gemeinsam geliebt wird. Weil hier die, genau diese Dimension der Freundschaft fehlt und deswegen ist es ja auch hier möglich, dass es nur so gibt und B sagt, rutsch mir doch einen Buckel runter, nicht? Während Freundschaft daraus entspringt um die Wechselseitigkeit und sagt Aristoteles dazu, dass man es weiß. Dass das also gewusst wird, dass man das auch gesagt hat. Das ist, deswegen steht also für die Freundschaft da noch höher als die leidenschaftliche Liebe aus dieser Gemeinsamkeit. Und deswegen sollte eben auch die leidenschaftliche Liebe, dieses Element der Freundschaft in sich, also zu dem heranwachsen. Am Anfang ist das dann so ein bisschen so eine Verschmelzerei und so, aber eigentlich soll es also auf sowas hinauslaufen, was Freundschaft heißt oder so. Ohne dass das jetzt weniger sein muss, sondern es ist ja genau mehr durch die Gegenseitigkeit und die Gemeinsamkeit, die dort gegeben ist. Das ist also so die traditionelle Auffassung, dass das hier zusammenkommt. Und dann sagt eben Thomas, die Schlechten, die lieben den äußeren statt des inneren Menschen. Macht ihr diesen Unterschied? Wir haben einen inneren Menschen, das ist ja ein Augustinuswort, nicht? In interiore homine habitat veritas, im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Und man ist also zuerst mal draußen und dann muss man von dem draußen in sich hinein zurückkehren, sagt er, in te ipsum redi, in sich zurückkehren und dann über sich hinausgehen auf die eigentliche Wahrheit hin dann. Das ist so das Konzept, was dort auftaucht. Sodass von dort her, er also sagt, die Basis ist diese Freundschaft, das gemeinsame Wollen und die Gemeinsamkeit ist genau das geteilte gemeinsame Leben. Das hat er von Platon dann übernommen, die Partizipatio, nicht? Da heißt das bei dem dort die Teilgabe an Sein und Leben. Das ist die Gemeinsamkeit, die hier besteht. Und von dort her, da wir ja noch unterwegs sind, kommt dann der Gedanke, dass gesagt wird, Gott ist also das letzte Ziel und das höchste Gut. Das ist dann, da kann er wieder Platon und Aristoteles miteinander verknüpfen. Und da kommt also genau dieser Punkt hinein, dass man sagt, zunächst mal richtet man sich also auf Gott selber und dann vertritt er ja die These, der dann Luther leidenschaftlich widerspricht, dass er sagt, von Natur aus liebt das Geschöpf Gott mehr als sich selbst. Sich selbst liebt man schon deswegen nicht als Allerhöchstes, weil man ja sich ja bessern will, man will dazu lernen, man will dazu gewinnen. Also offenbar ist man mit sich ja so nicht zufrieden, wie man schon ist. Nicht, sondern man will da ja noch weiterkommen, man geht über sich hinaus, das gehört dorthin. Und dann sagt er, das eigentliche Ziel ist dann, das letzte Ziel ist also Gott selber als die Seinswirklichkeit. Luther wird dann sagen, wir sind durch die Erbschuld so verdorben, dass wir eigentlich wollen, dass wir Gott sind. Statt Gott, so heißt das also schon bei Augustinus, sagt, es gibt eine gute Liebe und eine böse Liebe und die böse Liebe läuft darauf hinaus, sich zu bejahen bis zur Verneinung Gottes. Ich finde daran nur schlecht, dass er das Liebe nennt. Die schlechte Liebe, dafür ist mir das Wort eigentlich zu schade. Aber er verwendet das so, er sagt, uns bestimmt immer die Liebe und Liebe heißt streben wollen. Das ist das Problem, wo wir dann noch reden müssen. Das ist so dieser griechische Gedanke, der da mit drin steckt. Und da wir das, was wir wollen, auch erreichen wollen und das Erreichen, das, was wir wollen, Glück heißt, sagt er, deswegen ist der Mensch unweigerlich aufs Glück aus. Wenn ich das so formal sage, ist dem nicht zu widersprechen, aber es ist analytisch. Wenn ich was will, dann ist es natürlich gut, wenn ich das erreiche. Was ich will, will ich zugleich auch erreichen, das ist schon wahr. Die Frage ist nur, ob ich jedes Wollen Liebe nennen soll. Augustinus tut das in aller Schärfe und sagt, es gibt also die Liebe als Strom aus dem Paradies und es gibt die Liebe als Kloakenwasser, sagt er. Und dann gibt es also eine richtige und eine falsche Liebe und das finde ich eben merkwürdig, das so einzuführen. Also das Glück suche ich, was ist aber das Problem mit dem Glück? Dass es vergeht. So wie die Ilse Eichinger mal geantwortet auf die Frage, was ist das Glück? Sagt sie, es vergeht. Es vergeht tatsächlich, warum? Weil es nicht die Glückseligkeit ist. Deswegen sagt der Coeur, jede Glückserfahrung macht ein Fenster auf. Dass man auf die Glückseligkeit guckt. Ich weiß nicht, ob das so ganz richtig ist, das Bild. Es hat schon was dran, aber es stimmt mir wieder zu wenig, weil der andere ja nicht bloß, also durch den soll man ja nicht durchgucken. Er will ja selber angeblickt werden, nicht? Deswegen ist das wahrscheinlich nicht so ganz richtig. Ich würde das ergänzen wollen durch das Mit eben dann. Das geht also los mit dem Gegenüber, Ineinanderblick. Und dann vollendet sich das in den gemeinsamen Blick auf. Gemeinsames Lebensprojekt oder was auch immer, dass das mit hineingehört. Und dieses Bild haben wir von Plotin her in der Form, dass man sagt, man fließt einmal aus Gott aus und will dann wieder in ihn zurückkehren. Das kann man natürlich nicht so ganz übernehmen, weil wir ja nicht vorher da waren. Das ist ja dieser verbreitete Gedanke in der Gnosis, dass wir eigentlich schon alle seit Ewigkeiten da oben sind und haben irgendwie nicht aufgepasst und sind von der Wolke runtergefallen und wollen dann wieder zurück. Das ist ja das Bild, was da immer wieder auftaucht. Nur kommen wir eben nicht aus dem Himmel, sondern aus nichts. Und das ist so schwer zu akzeptieren, dass das immer wieder die Leute wegreden und sagen, nein, wir haben einen ungeschaffenen Kern oder so etwas. Wir haben keinen ungeschaffenen Kern. Das einzige Ungeschaffene an uns ist unser Gewolltsein. Denn das Gewolltsein ist Gottes Wille und der ist nicht geschaffen. Aber dieses Gewolltsein ist nicht ein Stück von uns, sondern das kommt uns von außen zu. Deswegen sage ich mir, das ist keine Eigenschaft. Gewolltsein ist keine Eigenschaft, sondern nur ein Prädikat. Also man ist gewollt, aber das heißt nicht, dass das eine eigene Eigenschaft ist, so wie Mann sein oder Frau sein oder ein bestimmtes Gewicht haben oder dergleichen. Das ist es ja nicht. Und deswegen nennt das Luther das ab extra, das von außen. Gewolltsein ist nicht etwas, was ich habe, sondern was auf mich zukommt. Und das ist offenbar schwer zu ertragen. Und das war ein Konflikt zwischen den katholischen, evangelischen Theologien in der Reformationszeit und danach, dass die katholische Theologie darauf bestand, wenn Gott uns liebt, dann hat uns das selber auch betroffen und hat gedacht, die Reformatoren meinen damit nur, Gott tut so, als ob oder so. Das sei nicht real, weil die dann wieder so realistisch, so am Äußeren festgemacht haben. Umgekehrt hat wieder der Luther gesagt, Gewolltsein ist nicht so was wie die grüne Farbe auf dem Brett. Also es ist keine Eigenschaft und da hat er recht, meine ich. Es ist keine Eigenschaft. Das haben wir nicht, das haben wir auch nicht in der Hand. Und aus dem Grund ist das für die Antike die schwächste Form von Wirklichkeit, die Beziehung. Weil man da selber gar nichts in der Hand hat. Jetzt ist das Pult vor mir und jetzt ist es hinter mir und das Pult hat gar nichts getan. So, Sie sehen, das ist überhaupt nicht verfügbar. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich eigentlich über die Dinge verfügen will, wenn ich Freiheit beschreibe als Selbstgenügen. Und das machen die Griechen. Dann ist das natürlich die schwächste Form von Sein. Und dass man sagen kann, in der christlichen Tradition hat sich das eigentlich umgedreht, dass eigentlich der Bezug, die Beziehung, die oberste Form von Wirklichkeit ist. In der Trinität gibt es drei subsistente Beziehungen. Die haben den Namen Vater, Sohn und Geist. Sind aber keine drei Götter, sondern drei Bezüglichkeiten. Für die Trinität hat das der Thomas akzeptiert, aber nicht für unser Personsein. Da bleibt immer so die Definition von Boethius, wir sind eine individuelle Substanz und haben dann Beziehungen. Und dazu sagen, nein, wir sind grundsätzlich Beziehung und wir sind ein Selbst, weil wir eben uns selbst in Beziehungen einbringen. Wir können gar nicht anders sein als im Blick auf. Wir können nur etwas denken, etwas wollen. Wir können nicht einfach so denken oder wollen, sondern immer ausgerichtet auf. Also diese Vorstellung, die in uns da drin sitzt, dass wir sagen, eigentlich sind wir also so eine Wirklichkeit in uns und haben dann obendrein so die Tentakeln der Beziehung. Das ist in sich schon falsch. Was wir sind, sind wir als Beziehung. Und das steckte ursprünglich auch im Personenbegriff drin, dass das so ist. Eine redende Person, die immer zu jemand redet. Eine angeredete Person, die immer von jemand angeredet wird. Und die dritte Person, die beredete Person. Person ist ein Beziehungsbegriff. Das hat aber schon Augustinus nicht mehr gewusst. Er hat deswegen gesagt, man kann nicht mehr sagen, ich bin die Person von jemand. Ich kann sagen, ich bin der Freund von jemand, ich bin der Nachbar von jemand. Aber ich kann nicht sagen, ich bin die Person von jemand. Das hat man aber früher gesagt. Und das sagt heute noch die Theologie, wenn sie sagt, dass der Priester in der Eucharistiefeier in persona Christi wirkt. In der Person Christi. Luther sagt, an Christi statt, das ist aber nicht richtig. Der Schauspieler, der da sagt, to be or not to be, der spricht nicht an Hamlets statt, sondern der spricht als Hamlet. In persona Hamlet. Könnte man mit Rolle übersetzen, nicht? Man muss es nur dicht genug nehmen. So wie das auch, wenn Sie so ein Reklamheftchen nehmen, da steht dann los, die Personen des Stücks. Nicht? Der Prinz, die Kammerzofe und so, nicht? Werden die da aufgeführt. Also nicht anstatt von, nicht anstelle von, als. Und dass der Hamlet eine erdachte Figur ist, statt eine wirkliche, ändert da nichts dran. Der Unterschied ist nur der, dass der Hamlet nicht sich einzumischen hat, wer ihn da spielen darf. Aber nach katholischer Theologie, Christus der Entscheidende ist, der jemanden ruft, seine Rolle zu spielen. Das ändert da die Situation, die dort geschieht. Also Beziehung, warum erzähle ich das alles? Weil also mir daran liegt, gegen unser ganzes Empfinden, dass Beziehung die eigentliche Urwirklichkeit ist. Und nicht, wie wir denken, also erstmal so die Pfähle, die Position, die dann obendrein Beziehung aufbauen. Sondern dass das Selbstsein im Dienst der Beziehung steht. Das reicht bis zum Tod, wo gesagt wird, Tod sei also die Erfahrung der Verhältnislosigkeit. Das ist so ein modernes Todesverständnis. Aber die Einsamkeit des Todes ist gerade die Unvertretbarkeit des eigenen Platzmachens für andere. Da wirklich kann niemand an meiner Stelle eintreten, hier kann niemand meinen Glauben glauben, meine Hoffnung hoffen, meine Liebe lieben, sondern nur jeder selbst. Und deswegen ist das gerade nochmal die radikalste Form von Beziehung, wie überhaupt, also die schärfste Form von Einsamkeit, gerade die der Beziehung ist. Denn wie soll man dem anderen klar machen, wie zauberhaft er ist, nicht? Das weiß man nur selbst. Also das Eigentliche weiß weiß man nicht selber, sondern das wissen andere von einem. Das kann man als schrecklich darstellen. Im Märchen kommt sowas vor, nicht? Alle Griechen sagen schon, die Mutter, die da so ein Holzstück hat und weiß, wenn sie es in den Ofen schmeißt, stirbt ihr Sohn. Und irgendwann tut sie das. Also die Abhängigkeit, die Ausgeliefertheit ist natürlich ganz deutlich. Alles Bestätigung, was ich da jetzt so da rede, mal so und mal von der anderen Seite, um sie irgendwie zu überzeugen davon, dass tatsächlich die Beziehung das Fundamentalste ist. Und nicht das In-sich-Sein, wie wir so unweigerlich denken. Sondern dass das In-sich-Sein ganz im Dienst der Beziehung steht. Dass das genau dorthin gehört. Also, das muss ich hineinnehmen, und wenn ich das so entwerfe, dann kann es auch nicht in erster Linie um das Glück gehen dann dabei, nicht? Das tut es ja so schon nicht, es tut es ja schon im Bösen nicht. Das meine ich darum so, das ist mein Hauptargument eigentlich unter einem Zugang. Diese alte Sache, wenn also das Kind sagt, geschieht meiner Mutter recht, wenn ich mir die Finger erfriere, da sehen Sie einfach eine ganz interessante Selbstlosigkeit des Bösen. Ich erfriere mir lieber die Finger, damit der andere dann ein schlechtes Gewissen hat. Also es geht nicht um mich. Es gibt eine eigentümliche Selbstvergessenheit im Bösen. Und dann soll es die im Guten nicht geben? Dann soll es im Guten bloß darauf hinauslaufen, dass ich glücklich werde? Kann doch nicht stimmen. Wenn das hier schon im Negativen anders ist. Denn das wäre doch wirklich verrückt zu sagen, also das Böse reicht zur Selbstlosigkeit, das Gute nicht. Kann doch nicht stimmen. Auch wenn das eine ganze Tradition sagt. Also es geht ja nicht darum, sich zu verleugnen, sondern es geht einfach darum, sich zu vergessen. Nicht sich zu vergessen, sondern zu entdecken, dass man sich vergessen hat, wenn man wieder zu sich kommt. Das ist der Punkt. Und da sagt nun der Thomas, vom Aristoteles her, der eigentliche Kern der Liebe ist die Liebe zu mir selbst, weil die Einheit vor der Vereinigung steht. Und ich meine, das kann man zwar metaphysisch so sagen, die Einheit steht vor der Vereinigung, aber wenn es nun gerade um die Vereinigung gehen würde, statt um das Einssein, dann sieht es hier anders aus. Das ist ja meine Formel. Ich sage, wir haben, was wir haben, um es geben zu können, und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es geschenkt bekommen zu können. Was sein soll, ist der Austausch, nicht das Einssein. Also ich mache einen Unterschied, ums Eins geht es schon. Aber geht es ums Eins oder geht es ums Miteins? Ich behaupte, es soll ums Miteins gehen. Und das Tolle ist, dass ich statt asiatisch zu sagen, ich bin du, oder das bist du, zu sagen, ich bin nicht du und bin deswegen dein. Und wenn ich der andere wäre, wäre das dein nicht mehr möglich. Doch, sagen die Leute, dann bin ich eben mein. Na, dann habe ich es aber. Das sage ich, da sollen die Leute überlegen, die da dauernd sich suchen. Wenn man das sucht, was man findet, dann hat man aber hinterher die Bescherung. Wenn man dann nur sich sucht, nicht? Das kann doch nicht stimmen. Also bleibe ich dabei zu sagen, gegen diese Einheitsverrücktheit von Metaphysik und Mystik oder so, ne, ist der entscheidende Punkt mit eins statt eins. Gegen diese Idee, dass die Unio besser ist als die Einigung, also das Einssein besser ist als die Einigung. Nein, genau die Einigung, aber als ein bestehendes Gegenüber. Deswegen finde ich das so schön, wie der Hölderlin dann sagt, seid ein Gespräch, wir sind. Und nicht einfach ein Wort. Und jetzt gucken Sie sich ein Gespräch an. Wenn der eine bloß wiederholt, was der andere sagt, dann ist das kein Gespräch. Dann kann man sich am besten gleich mit dem Papagei unterhalten. Das ist ja gerade nichts, sondern die Antwort sagt was anderes, als dass es die Frage wiederholt. Jetzt ist im Himmel schon wieder drei. Pause, Viertelstunde. Wenn Sie so nett sind, machen Sie die Fenster auf, bitte schon wieder Sauerstoff rein.